Spiegelungen Podcast.
Sie ist eine Frau, kann man brauchen, sie ist ein Flüchtling, kann man brauchen und ist katholisch, kann man auch brauchen.
Es könnte Neid gewesen sein, aber ich glaube auch, es ist natürlich auch eine Sache, das Rollenbild war natürlich auch ein anderes.
Ja,
ich denke
ja,
auch,
ja, ja,
bei den Donausschwaben war das jetzt sicher so nicht üblich, dass eine Frau in die Mitte geht und einfach sagt, was sie denkt.
War sie eigentlich Feministin?
Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Spiegelungen-Podcast-Reihe Zeitzeugnisse. In dieser Serie werden wir mit unseren Gästen über verschiedene Formen der Zeitzeugenschaft sprechen. Mein Name ist Florian Kührer-Wielach. Ich bin Historiker, Herausgeber der Spiegelungen und einer der Hosts dieser neuen Podcast-Reihe. Zum Auftakt wollen wir uns dem Leben und dem Erbe von Annemarie Ackermann widmen, der ersten Bundestagsabgeordneten mit donauschwäbischen Wurzeln. Sie wurde 1913 als Annemarie Eisenmann in Parabutsch, heute Ratkovo, in der serbischen Bačka geboren. Flüchtete 1944 über Österreich nach Deutschland, wo sie in Landau in der Pfalz seine neue Heimat fand. Ackermann zog 1953 über die CDU-Landesliste in den Bundestag ein, dem sie bis 1961 und noch einmal 1965 angehörte. Sie starb 1994 in Königswinter. Um über ihr Leben, die Umstände von Flucht und Neubeginn und ihr Wirken als Politikerin zu sprechen, habe ich zwei bestens informierte Gäste eingeladen. Es handelt sich dabei um Ria Schneider, die Tochter von Annemarie Ackermann, und um Dr. Gudrun Hackenberg. Sie ist die Autorin des Buches »Das Geschenk der leeren Hände«, Annemarie Ackermann, eine Biografie, das 2024 bei Danube Books in Ulm erschienen ist.
Mein Name ist Gudrun Hartenberg. Ich habe Philosophie studiert und Erwachsenenbildung. Und mein Interesse gilt insbesondere geflüchteten und ja, entrechteten Menschen, da ich selbst einen biografischen Hintergrund habe, der zum Teil donauschwäbisch ist, zum Teil schlesisch ist, hat mich das besonders motiviert, mich mit der Biografie auseinanderzusetzen. Die ursprüngliche Situation war auf einer Reise, auf einer Donauschwabenreise, im Übrigen organisiert von Herrn Dr. Kührer-Wielach und ich glaube Trajan Almasan. Und bei der Gelegenheit haben wir uns kennengelernt, also mehr oder weniger durch Zufall. Und da gab es eine Situation, da hast du dich vorgestellt, Ria, und auch deine Mutter erwähnt. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, das ist aber eine interessante Geschichte. Da frage ich mal irgendwann nach. Und dann während Corona habe ich dann mal nachgefragt. Und so kam es dann zu dieser Biografie.
Genau. Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ria Schneider.
Ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf auch. Ich gehöre nach der älteren Generation an, die noch ihre Kindheit in der alten Heimat verbracht hat. Mit 12 Jahren sind wir dann geflüchtet. Will ich aber jetzt nicht ausführen, sondern nur, dass von da an sich vieles in meinem Leben auch geändert hat. Ich habe die ganze Tragik und die ganzen Horrorgeschichten und riskante Abenteuer erlebt, die viele andere Flüchtlinge auch erleben mussten, und hatte immer das Gefühl, meine Mutter schafft das mit uns. Sie war mit 3 Kindern und einer Kinderfrau während Wagen unterwegs. Sie hat nie gejammert und war verzweifelt. Sie war immer eine starke Frau und hat uns alle gut über die Runden gebracht. Und das war für mich ein Beispiel, ja, wie man das bewältigen kann, wie man das durchhalten kann, wie man es durchmachen kann. Das ist so weitergegangen, auch später, wo ich dann gemerkt habe, sie ist nicht wie andere Mütter am Heimchen, am Herd. Ja. Sie betätigt sich in sozialen Einrichtungen und nimmt Anteil an dem politischen Geschehen. Und das ist auf mich so ein bisschen übergegangen. Also ich bin Jahrgang 32, ich arbeite immer noch ehrenamtlich natürlich und ich betätige mich als Mundartforscherin.
Also viel zu tun, nach wie vor.
Viel zu tun.
Es wird nie langweilig.
Nein.
Ja, und dann gab es eine Reise vor ein paar Jahren. Da war ich tatsächlich, durfte ich der Reiseleiter sein und da habt ihr euch kennengelernt. Und da gab es eben dann die Idee zu diesem Buch, Gudrun.
Genau.
Sag mal, wie bist du dann dazu gekommen, wirklich dich hinzusetzen und zu sagen, so, ich schreibe über die Annemarie Ackermann jetzt ein Buch?
Also von der Ria habe ich erfahren, was ihre Mutter geleistet hat. Und mir war es dann ein Anliegen, da ein bisschen tiefer einzusteigen und habe so ein paar Dinge wahrgenommen, die ich sehr interessant fand. Nämlich, dass die Frau Ackermann selbst entwurzelt war, aber es dennoch geschafft hat, anderen eine Heimat zu schaffen oder zu bieten, zu kreieren. Und dabei hat sie immer wieder Räume aufgemacht, wie man heute so schön sagt, damit andere sich begegnen können.
Mhm.
Und das schon damals zu einer Zeit, in der das, glaube ich, noch gar nicht so üblich war. Also sie hatte jetzt keine Berührungsängste mit dem öffentlichen Raum, sondern hat ihn eigentlich immer wieder beansprucht. Sei das jetzt im Bauernverein, wo sie dann Gedichte einfach rezitiert hat, oder dann später auch auf der politischen Bühne, wo sie einfach sozusagen so geredet hat, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Sie hat, was mich auch beeindruckt hat, eben einen großen Pragmatismus an den Tag gelegt. So ist sie mit dem Leid umgegangen, eine große Unerschütterlichkeit mit den ganzen Dingen, die eigentlich ungeheuerlich waren. Wenn man die Biografie liest, kann man sehen, was diese Leute wirklich alle durchgemacht haben. Und dabei hat sie aber auch den Humor nicht verloren. Also ja. Sie hat dann immer mal wieder einen Witz gemacht.
Mhm.
Und
ja.
Zum Beispiel einen österreichischen Grenzer, der sie beleidigt hat,
ja,
einfach gekonnt rausgegeben. Ja, bei uns zu Hause war nicht der Misthaufen vor der Haustür zum Beispiel. Ja, also das, so hat sie eigentlich geredet. Und Selbstmitleid habe ich jetzt bei ihr auch nicht festgestellt.
Mhm.
Also trotz der, würde ich jetzt mal sagen, Geschichte, die durchaus nachvollziehbares Selbstmitleid verdient hätte, ist sie nicht im Selbstmitleid aufgegangen. Und sehr beeindruckt hat mich natürlich auch dann ihre Oma, ihre Großmutter, die Oma Mi,
ja,
die Rosina, die ihr dann wirklich aber so den Rücken gestärkt hat, letztendlich für sie da war, für sie alles gemacht hat, weil sie selber ja weise wurde sehr früh, sodass ich den Eindruck habe, dass sie diese Stärke sicher auch von ihr mitbekommen hat.
Ja.
Also das ist so ein pädagogisch-psychologisches Moment, das fand ich eben auch sehr interessant. Und dann aber auch die Geschichte mit dem ältesten Sohn, der nicht eigentlich ihr Sohn war, sondern der Sohn ihrer Schwester. Und sie hat ja dann den Mann ihrer Schwester nach dem Tod der Schwester geehelicht, um den Sohn dann aufzuziehen. Und es sind einfach so ganz ungeheuerliche Erlebnisse, die mich sehr beeindruckt haben und aber auch dann der Lebensweg von dem Otto, der dann leider nicht ganz so gut ausging.
Yeah.
Also es waren so viele Schlaglichter, dass ich mir gesagt habe, gut, ich bin selbst ein bisschen, manche gestehen es mir sogar zu, nicht alle, aber manche, donauschwäbischer Herkunft. Und fand ich dann einfach interessant, dass so eine Frau mit einer Fluchtbiografie von 7 Jahren so einen Weg hingelegt hat. Also hat mich beeindruckt. Und noch dazu muss ich sagen, dass mir es einfach Freude macht, immer schon auch in anderen Kontexten, andere Geschichten mir anzuhören und die niederzuschreiben oder zu lesen. Also das ist sowieso sowas, also Geschichten höre ich einfach gerne, gebe sie auch gerne weiter, schreibe sie auch gerne auf.
Und diese Geschichte hast du eben jetzt auch aufgeschrieben.
Mhm.
Beginnen wir doch am Anfang, 1913 in Parabutsch, ja, in der Batschka. Wird Annemarie Ackermann geboren, verliert eben, wie du schon gesagt hast, sehr früh ihre Eltern, den Vater im Ersten Weltkrieg,
ja,
Mutter
ja.
stirbt dann kurz darauf und sie hat eigentlich dann die Oma, die für sie die erste und wichtigste Bezugsperson ist. Und sie kriegt sozusagen eine Familie geschenkt, wenn man so möchte.
Ja,
also das ist, beginnt eigentlich schon sehr pragmatisch dann. Sie heiratet ja ihren Schwager.
Ja,
was ist da passiert?
Ja, also er war ein hoffnungsvoller Medizinstudent. Er war noch nicht approbiert, wie er ihre Schwester geheiratet hatte. Aber als sie dann im Kindbett gestorben ist, Also an dem Tag, wo er nach Hause kam, da hat er sein Diplom schon mitgebracht aus Graz. Und es führte kein Weg dran vorbei, dass sie nun eingesprungen ist für ihre Schwester und sich eben verpflichtet gefühlt hat, das, was sie der Schwester am Sterbebett versprochen hat, also für das Kind zu sorgen und den Schwager zu heiraten. Und das ist ja offensichtlich nicht schwer gefallen, weil er war ein hübscher junger Mann und war also von seinem Beruf überzeugt. Aber sie sind dann aus dem Dorf bald weggezogen, weil er sich als Zahnarzt noch weitergebildet hat, also noch weiter studiert hat. Und sind sie nach Novi Sad, da war er weit und breit der einzige Zahnarzt, ja. War bald sehr bekannt und aus den umliegenden Dörfern, überall sind die Leute alle, ja, zum Dr. Ackermann, da wissen wir die Adresse, da gehen wir hin. Und er hat natürlich nicht nur seine Landsleute behandelt, er hat auch, man hat ja auch Ungarisch und hat auch Serbisch gesprochen, er hat das also auch keinen Unterschied gemacht, er hat serbische Kollegen gehabt und ungarische Kollegen gehabt, das war ein inniges Verhältnis und war dann bald sehr bekannt, wohl situiert. Meine Mutter hat sich leisten können, Hausangestellte zu haben und hat sich eigentlich nicht um die Kindererziehung gekümmert. Da sind noch zwei kleine Geschwister dann nachgefolgt. Dann war das Haus schon mit vier Kindern voll. Und meine Mutter hat ihren Hobbys gelebt. Sie hat gern musiziert, sie hat gerne gehandarbeitet, sie hat gerne in Gesellschaft mitgetan, zum Beispiel im Chor war eine Theatergruppe. Sie hat also ihren Passionen gelebt. Ne? Und es hat sich alles erst geändert, als dann die Situation eben so gefährlich war, dass wir dann eines Tages die Flucht antreten mussten.
Aber bis dahin, also Annemarie Ackermann ist ja noch in der Donaumonarchie geboren.
Ja.
Wenn man so möchte, Untertanin der Habsburger, aber eben dann die Zeit, die sie dort verbracht hat in der Batschka, war vor allem eigentlich die Zeit im Königreich Jugoslawien, wo man ja sagt, dass es nicht mehr so gut war, das Zusammenleben, zumindest auf politischer Ebene, der Umgang mit Minderheiten, nicht mehr so gut. Aber wenn ich das richtig verstehe, auf persönlicher Ebene, die Familie Ackermann hatte da keine großen Schwierigkeiten.
Sie war sehr gerne auch immer wieder in Österreich, hat also auch politisch verfolgt, wie das dann nachher der sogenannte Anschluss kam. Ja, das war dann noch schöner für sie. Sie konnte dann noch mehr hin und her reisen. Aber es wurde dann, als der Zweite Weltkrieg dann sich auch bei uns bemerkbar machte, da wurde alles etwas schwieriger. Man sollte sich äußern, man sollte nicht nur Anteil nehmen am Schicksal der Reichsdeutschen, wir haben Reichsdeutsche gesagt, wir waren die Volksdeutschen, man sollte da auch beitragen, um die Front zu stärken. Und das war dann schon etwas schwieriger. Der Jugoslawienfeldzug, der hat ja vor unserer Haustür stattgefunden, hat angefangen, ja. Wir haben da den Krieg zu spüren bekommen. Da war ich 8 Jahre alt und man wurde von der Gemeinschaft der Donauschwaben, also im Deutschen Kulturbund, der seinen Sitz da hatte in Novi Sad, da hat sie in dieser Notzeit, wo kein Mensch wusste, wie es weitergehen soll, sogar, was ich hinterher erfahren habe, übernommen, Waffen zu schmuggeln. Ja? Und es ist uns dann nachher natürlich auf die Füße gefallen. Mein Vater wurde zum Beispiel in der Zeit, war er in den Karpaten eingesetzt. Er war eigentlich so als Reserveoffizier so eingesetzt, als Sanitätsoffizier. Ne? Aber er war jedenfalls weg von zu Hause. Und meine Mutter hat eben schnellstens uns Kinder ins Heimatdorf verfrachtet. Sie selbst musste in Novi Sad bleiben. Sie war eingesetzt als Luftschutzwartin, ja, das war sie verpflichtet dazu von der Stadt, hat sie dann auch gemacht und sie war also nicht bei uns, sondern in der Stadt engagiert. Unser Vater wusste davon nichts, bis es dann eben so weit kam, dass wir dann eben flüchten mussten, nicht?
Also ich glaube, das ist auch ganz interessant, das vielleicht auch nochmal zu sehen, dass es ja zwei Gruppen gab. Also die einen, die geflüchtet sind, also die Flucht war ja ganz konkret am 7. Oktober 1944, da ging es los.
Ja, ja.
Und dann die anderen, die gesagt haben, also irgendwie eine Flucht würde ja so ein bisschen als Schuldeingeständnis aussehen, wir bleiben.
Ja.
Und das waren nichts zu, diese, wir haben nichts zu verlieren, wir haben nichts gemacht, wir bleiben.
Wir haben nichts verbrochen.
Letztendlich war es aber so, dass eigentlich alle der Komplizenschaft mit den nationalsozialistischen Besatzern verdächtigt wurden und die geblieben sind, sind ja dann in den Lagern gelandet. Also das ist jetzt keine Erfahrung, die deine Mutter oder deine Familie gemacht hat, aber die eben auch sehr häufig vorkam. Aber ich glaube, sogar eine Tante hat die Erfahrung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Die dann nicht rechtzeitig gekommen
ist. Ja, genau, die ist dann in einem Lager gewesen.
Gibt es eigentlich über diese Zeit in den Archiven viel zu finden über Annemarie Ackermann? Sie war ja eigentlich noch ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, für diese Zeit, worauf stützt du dich dann da für das Buch? Auf die Erzählungen von Ria Schneider?
Ja, im Wesentlichen tatsächlich. Ich habe das aus den Erzählungen von Ria Schneider entnommen, aber dann abgeglichen im Grunde mit Geschichtsbüchern sozusagen. Genau. Also historische, aber tatsächlich über Annemarie Ackermann gibt es ja eigentlich nichts.
Ja. Ne? Nein, sie ist nirgends aufgetreten, so öffentlich, so als Volksredner oder sowas. Das war nicht ihre Art.
Ja. Sie hat sich beim Schwäbisch-Deutschen Kulturbund engagiert, offenbar.
Ja,
also, aber unauffällig so, oder zumindest nicht in den Akten.
Man ist dort zusammengekommen, man hat also, wie gesagt, musiziert, man hat Theatergruppe gespielt, sie hat da überall mitgewirkt und man hat sich getroffen bei Bällen und Veranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen. Und man hat das ganz anderes Verständnis gehabt, so dass man hinterher, höre ich das dann oft, ja, es hat dort Europa im Kleinen schon gegeben, ja. Es war natürlich zuletzt auch, immer mehr hat sich das zugespitzt, das Verhältnis zu dem Staatsvolk, ja. Da waren Schikanen, da waren, man hat die Deutschen nicht hochkommen lassen wollen, die ein anderes Verständnis haben für, naja, so wie es man hier bei den, von den Schwaben sagt, schaffe, schaffe, Häusle bauen. Das war denen wichtiger, als da großartige Reden zu schwingen. Man hat also, man war unpolitisch im Grunde, ja.
Und was aber nichts genützt hat, weil am Ende gab es zumindest die kollektive Vereinnahmung, die auch wenig Rücksicht genommen hat auf Einzelmeinungen, die wir bei Annemarie Ackermann jetzt gar nicht so nachvollziehen können mehr. Wenn, als unpolitischer Mensch kann man vielleicht sogar behaupten, sie war nicht wahnsinnig befasst mit der großen ideologischen Veränderung.
Ja, sie hat ganz gerne das deutsche Volkslied gut hat sie gepflegt. Sie hat auch, wir haben auch Heimatdichter gehabt, Mundartdichter, die sie auch gerne mal vorgetragen hat oder empfohlen hat. Man hat früher den Adam Müller-Gutenbrunn gelesen und so weiter. Ja. Das ist aber nichts, was man ihr nachher vorwerfen kann, dass sie zu nationalistisch eingestellt war. Ja. Ich kann mich erinnern, das habe ich hier nirgends mal gesagt, aber ich sage es, wie es ist, ich habe es in Erinnerung, dass wir haben abends vorgelesen bekommen, das war dann Lederstrumpf und ich weiß nicht, was man den Kindern so alles bietet abends vorm Schlafengehen. Da war auch mal ein Buch dabei, das hieß Mutter, erzähl von Adolf Hitler. Mhm. Das haben wir auch zum Lesen bekommen, aber das war nicht viel anders, als wenn wir den Lederstrumpf oder, was weiß ich, deutsche Helden sagen oder anderes, was Kinder interessiert hat, ja. Das haben wir uns vorlesen lassen, das haben wir nichts dabei gefunden. Unsere Kinderfrau hat das vorgelesen. Ne?
Das große Problem war, im Gegensatz zu Lederstrumpf, war Adolf Hitler leider Realität.
Natürlich,
und es gab dann den Moment, und da würde ich Sie gerne noch fragen, können Sie sich an den Moment, an diesen Moment, als man aufgebrochen ist. Ich glaube, Sie sind ja getrennt geflüchtet, die Annemarie Ackermann einerseits und Vater Ackermann hat eine andere Fluchtroute eingeschlagen.
Nein, das war, genau zu sagen, war es so, dass meine Mutter festgestellt hat, irgendwo hat sie erfahren, dass ihr Mann, also unser Vater, nicht an der Front eingesetzt werden durfte, wenn 5 Kinder da waren.
Mhm.
Und sie hat dafür gesorgt, dass sie schwanger wurde. Ja. Sie ist an die Front in die Karpaten gefahren und hat sich sehr gefreut, Er hat geweint, weil es so tapfer war. Und dahin war auch riskant. Und dann war eben, das hat sie im Sommer gemacht, und dann, als es hieß, auf die Fluchtreise gehen, da war sie schwanger und er hat tatsächlich heimkommen gedurft und durfte die Uniform ausziehen und hat nur sich verpflichtet gefühlt. Also er hat im Dorf, in unserem Haus dort, eine Sprechstunde eingerichtet, in einem Zimmer, hat ein kleines Behandlungsraum eingerichtet, um das deutsche Militär, das da so auch vorbeikam oder in der Nähe stationiert war, dass er die behandelt. Das hat er kostenlos gemacht. Und wie es dann geheißen hat, wir gehen auf die Flucht, da hat er gesagt, selbstverständlich mache ich die mit. Er hat sein Röntgenapparat, ganz was Wertvolles damals, und Medikamente und sowas eingepackt. Aber er ist nicht mit uns mit Pferd und Wagen, den wir gestellt bekommen haben von der Dorfgemeinschaft. Er hat es geholfen aufladen, ja. Er hat gesagt, ich bleibe noch kurz da, ich will noch die zwei Schweine schlachten. Er hat also die zwei Schweine schlachten lassen und hat meinen ältesten Bruder, also seinen Sohn, der damals 14 war, aus dem Internat geholt. Er war dort in Futok untergebracht, den hat er geholt. Und wir wollten uns dann treffen, Richtung Donau, Richtung Bayer hieß dann die Route. Ja. Und das war dann nachher so ein Chaos, hat uns nicht mehr erreicht, die Straßen waren alle verstopft. Wir sind in Bayer auch nicht über die Brücke, über die Donau gekommen, weil das Militär im Rückzug war. Da sind wir dann auf seltsamen Umwegen Donau aufwärts, ohne ärztliche Versorgung, ohne einen Treckführer, ohne Plan, ohne ja, nichts darauf, und haben uns total aus den Augen verloren. Meine Mutter hat, als wir vorher noch in Ungarn uns versteckt gehalten haben, auf einem Bauernhof, wo meine Mutter dann als Stallmagd gearbeitet hat, da wurde sie von irgendeinem Bürgermeister da, weil sie so perfekt Ungarisch konnte, hat sie gesagt, ja, also wir können Sie brauchen, wir können Sie als Bürohilfe nehmen, Sie müssen nur Ihren Namen ändern, Sie müssen nur also einen ungarischen Namen annehmen. Hat sie gesagt, alles nur das nicht, weil unser Vater, also mein Mann, würde uns nie mehr finden, wenn wir nicht mehr den Namen haben. Wie soll das Rote Kreuz, wo soll das gehen? Naja, und sie hat sich also geweigert und wurde dann eben auch ausgewählt, weil die Kommunisten, als sie nach den Wahlen in Ungarn dann gesiegt haben, ja, kein Land, die Partei hat verloren, dann haben die Parole ausgegeben, alle Flüchtlinge, alle Deutschen in Ungarn sollen auch in Lager gesteckt werden. Ja. Und dann hat sie gesagt, das machen wir nicht mit, das kommt nicht in Frage, jetzt haben wir so weit durchgehalten jetzt. Ja, und dann hat sie eben Schmuck verkauft und Zahngold hat sie auch noch schön in Wolkleuel gehabt und so. Da hat sie Schleuser gefunden und teuer bezahlt, die uns dann über die grüne Grenze nach Österreich gebracht haben. Ne?
Eine wilde Flucht, ja, die auch sehr gut nachzulesen ist und gut zu rekonstruieren war, offenbar durch Erinnerungen und vielleicht auch schon Aufzeichnungen. Am Ende landen Teile der Familie Ackermann in Österreich, ne? Das da ist ja, die Ankunft. Ja. Gut, und wie geht es dann weiter eigentlich mit der Familie? Die werden ja schwere Jahre, ne? Und was hast du darüber gefunden?
Ja, vielleicht erst nochmal festzustellen, bei ihr auch sehr schön nachzuvollziehen, dass Flucht eigentlich generell oder häufig einfach auch eine weibliche Erfahrung ist. Ne? Also Flucht, Vertreibung oder Deportationen sind sehr, sehr häufig weibliche Erfahrungen, und bei ihr kann man das schön nachvollziehen. Und diese Perspektiven bleiben ja häufig in der Geschichtsschreibung komplett außen vor. Also wir haben jetzt hier im Grunde eine Innenperspektive, die diese weibliche Erfahrung nachvollzieht.
Weiblich vor allem, weil die Frauen oft alleine waren mit den Kindern auf der Flucht.
Genau. Also das hat mich schon auch beeindruckt, wie sie dann alleine den Wagen gelenkt hat mit dem Kindermädchen zusammen und den Kindern und die wertvollen Gegenstände eingebacken in Brote, also Schmuck eingebacken in Brote, und dann jeweils, wenn man was gebraucht hat, hat man es dann wieder rausgenommen. Und
aber das Röntgengerät war nicht eingepackt, oder? So ein großes Brot gab es dann nicht.
Ich glaube, das hatte unterwegs dann auch, er war dann
hatte sich dem Militär anschließen wollen, weil die schneller durchkamen, ja. Aber dort waren sie eingekreist und zwar also sehr, sehr. Und mein Bruder Otto, mein Stiefbruder, der war dabei, ja.
Der ist mit dem Vater unterwegs.
Der ist mit dem Vater.
Also die Annemarie Ackermann war unterwegs mit zwei Kindern im Bauch noch ein drittes und bekommt dann ihr Kind in
das war dann
Österreich, ne?
In Österreich wo wir noch gelandet sind, dann bei Wien in einem Krankenhaus, wo die Geburtsstation in Mödling im Keller war, also während eines Luftalarms. Hat sie dann ihr Kind bekommen.
Also da geht es im Grunde dann tatsächlich weiter, weil du gefragt hast vorhin, wie ging es in Österreich weiter. Also vorher waren sie ja in Ungarn.
War eigentlich Österreich schon das Ziel oder war Deutschland das Ziel?
Es war eigentlich Österreich das erste Ziel, weil wir dort Verwandte hatten in Wien. Ja. Aber die waren auch aufs Land geflüchtet. Die haben uns zwar dort eine Wohnung angeboten, in einem Mietshaus, aber da war schon eine andere Familie, auch schon die Flüchtlinge drinnen. Wir sind dort ausgebombt worden. Dann kamen wir in einen Außenbezirk von Wien, da wurden wir auch ausgebombt und sind schließlich dann, als die Sowjetarmee schon Wien erreicht hatte und die Wiener die weiße Fahne aus dem Fenster flattern lassen, nur um möglichst verschont zu werden. Ne? Da waren wir unterwegs auf dem Fluchtweg nochmal nach Salzburg, aber wir haben das nicht erreicht. Wir sind also, wie gesagt, im Müllviertel dann gelandet und wussten da auch nichts von unserem Vater. Nein, wir sind im russischen Sektor von Wien gelandet, waren dort also Bekannte, die uns aufgenommen haben, aber wir wollten ja, wir haben inzwischen erfahren, dass unser Vater sich in Österreich, in Oberösterreich gemeldet hat, bei Neusatzern, die das irgendwie, es hat sich dann irgendwie herumgesprochen, dass er dort auch bei denen gelandet ist, ja. Und meine Mutter wollte halt dann aus diesem Sektor, was damals auch sehr schwierig war, aus dem sowjetischen Sektor in den amerikanischen Sektor kommen. Und das ist uns dann auch gelungen. Wir haben irgendwelche Ausweise gefälscht und sich verkleidet und was weiß ich. Also ganz, ganz riskante Sachen unternommen, dass wir dann darüber gefunden haben, über diese Demarkationslinie. Und da hat unser Vater uns dann erwartet. Ne?
Wo ist der Vater wieder zur Familie gestoßen?
Erst in Wimsbach in Oberösterreich. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir so illegal eingewandert sind, ja, wir kriegen keine Ausweise, wir kriegen keine Lebensmittelmarken, wir kriegen gar nichts, wir müssen ins Lager gehen. Und dann sind wir freiwillig in eins dieser schäbigen Barackenlager in Linz, ja, wo vorher die Zwangsarbeiter dort waren. Festwerke, frühere Hermann-Göring-Werke, waren Riesenbaracken, alle verlaust und verwanzt. Dort sind wir dann hingekommen. Mein Vater sollte dann dort in der Sanitätsbaracke Zahnarzt sein, aber kein Mensch von den Lagerinsassen hat sich für Zähne oder für Zahnbehandlung interessiert. Die waren alle, die cleversten waren Schwarzhändler, ja, die haben versucht, also zu überleben und nicht zu verhungern, ja.
Es gibt dann Jahre in Österreich, in Linz und Oberösterreich, zwei, drei Orten, aber letztlich trifft Annemarie Ackermann die Entscheidung, dass man nicht in Österreich bleiben will, sondern versuchen wird, nach Deutschland zu gehen.
Ja, ja.
Und es ist ja eigentlich relativ abenteuerlich, wie sie diesen Plan dann vorantreibt.
Ja, das steht in dem Buch drin.
Das lässt sich auch gut in dem Buch nachlesen, das verraten wir jetzt vielleicht gar nicht, ne? Wie sie die Initiative ergreift.
Aber der Grund ist vielleicht auch noch interessant, weil es, also ich hatte gesagt, als Flüchtling konnte man zu der Zeit in Österreich keine Arbeit bekommen, außer beim Schutt wegräumen oder Steine klopfen.
Ja, ja,
also
ja,
es war einfach nicht möglich, sich beruflich zu etablieren für die Familie. Ja. Und deswegen hat sie gesagt, müssen sie eigentlich nach Deutschland. Also wenn es gegangen wäre, sich beruflich was aufzubauen, dann wären sie mit Sicherheit in Österreich geblieben.
Ja. Mhm. Ja.
Trotzdem beginnt man noch einmal neu, ein drittes Leben, wenn man so möchte, in Landau, in der Pfalz.
Ja.
Und dort geht es aber dann aufwärts. Ne? Dort wird sie dann auch sehr aktiv.
Ja, das hat auch sie erfochten. Sie hat den Weg gefunden, dass wir in Landau landen konnten, weil das war französische Besatzungszone und die hatten eine Sperre. Die haben keine Flüchtlinge mehr aufgenommen. Und da hat sie eben auf Schleichwegen hat sie das dann doch durchgesetzt und ist da hingefahren und hat den Landrat angebettelt. Ja. und hat gesagt, ja, wir wollen Ihnen nicht zur Last fallen, wir sorgen für uns selber, lassen Sie uns doch und so weiter und so weiter. Und dann hat das geklappt.
Und ihr war es ja dann auch ein Anliegen, sich rasch zu integrieren. Ne? Also sie ist ja proaktiv, wie man heute formulieren würde, wirklich dort reingegangen in die Gesellschaft, hat sich einerseits für die Vertriebenen engagiert, aber eigentlich auch vor Ort, sofort mit der Überzeugung, dass man sich einbringen muss, engagiert.
Ja, genau. Ja, sie war dem Landrat dankbar, dass er die Zusatzgenehmigung ausnahmsweise ausgestellt hat. Und sie hat dann dort Dolmetscherdienste im Landratsamt gemacht, ne, weil sie perfekt Serbisch und Ungarisch konnte. Ja. Dort konnte sie gebrauchen. Und so kam sie dann irgendwie zur Geltung dort. Diese Frau, die können wir brauchen, die laden wir ein, wenn wir da nach Mainz fahren, wo gerade die Wahllisten aufgestellt werden für den nächsten Bundestagswahlkampf.
Das heißt, sie ist da eigentlich auch mehr oder weniger zufällig draufgekommen, ne, auf diese Liste. Ne? Also man hat eigentlich, man hat sich so ein bisschen als Quotenfrau draufgesetzt, kann man das so sagen?
Das glaube ich fast nicht. Also ich glaube, es gab so einen Moment, der sie qualifiziert hat, weil es gab mal irgendwie einen Kritikpunkt, glaube ich, an Adenauer. Aha. Und da hat sie den Adenauer irgendwie verteidigt, so quasi, also so freie Schnauze. Und das wurde ihr sehr positiv ausgelegt.
Mhm. Also sie hat sich eingemischt in die Debatte, ne?
Genau, und dann kam sie auf die Liste und sie wurde noch nicht mal gefragt, ob sie überhaupt auf die Liste möchte. Und
ach so,
also man hat sie gar nicht gefragt.
Man hat sie nicht gefragt.
Also da gibt es auch praktisch Dokumente darüber, dass sie einfach dann auf der Liste war. Und jetzt, wo ich draufstehe, ist mir auch recht. Gefragt hat mich keiner.
Ja, man hat sie an 10. Stelle, was ziemlich aussichtslos war. Da haben die gesagt, ach eigentlich, sie ist eine Frau, können wir brauchen, sie ist ein Flüchtling, können wir brauchen. Und die ist katholisch, kann man auch brauchen.
Oder
und
was ich mir auch denken könnte, die Sprachkenntnisse waren natürlich auch von Nutzen. Ungarisch.
Ja gut, aber die hat natürlich dort nicht wahrgenommen auf dieser Veranstaltung.
Auf der Veranstaltung nicht, aber später kam mir das natürlich auf den Fall so gut. Da war sie eine der wenigen, die diese Sprache.
Und da gibt es diesen riesen Wahlerfolg und auf einmal ist Platz 10 auf dieser Liste auch ein Mandat für den Bundestag.
Ja, ne?
Und dann sitzt Annemarie Ackermann, ich will jetzt nicht sagen wie die Jungfrau zum Kind, aber fast
genau
so ähnlich,
genau so,
kommt sie eigentlich, rutscht sie in dieser Rolle und ist dann von 1953 bis 1961 tatsächlich im Deutschen Bundestag aktiv, in drei Ausschüssen. Also sie kümmert sich natürlich um Vertriebenenfragen, aber sie ist auch im Lastenausgleichsausschuss und interessanterweise auch im Verteidigungsausschuss. Die anderen Sachen sind ja noch relativ logisch, aber interessant, dass sie auch im Verteidigungsausschuss saß. Gibt es da Gründe dafür, dass man sie da hineingenommen hat?
Also sie selbst, glaube ich, hat es nicht angestrebt, aber es waren die Frauen ihres Wahlkreises, die wissen wollten, wie es ihren Söhnen als Soldaten geht, wie die untergebracht sind, was mit ihnen passiert. Und die Frau Ackermann hat sich auch ein bisschen um die Bedingungen gekümmert,
die Kasernen
sind, wie die Soldaten
versorgt
werden.
Genau. Also
da gibt es eben auch diese eine Geschichte, dass die Soldaten eben gesagt haben, dass sie zu wenig zu essen haben, also dass ihnen das nicht reicht, dass sie zusätzliches Geld sozusagen für ein zusätzliches Essen ausgeben müssen. Und dann hat sie einen Flug eben unternommen und festgestellt, dass Fliegen tatsächlich sehr hungrig macht.
Ja.
Da hat sie einen Flug mit dem Düsenjet unternommen, der ihr dann angeboten wurde in Fürstenfeldbruck, um einfach mal kennenzulernen, wie sowas aussieht. Und sie und eine weitere Abgeordnete waren dann die Einzigen, die dieses Angebot tatsächlich dann angenommen haben.
Während die Männer am Boden geblieben sind, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, und das war eigentlich ganz interessant. Und dann hat sie gesagt, ja, also das macht wirklich richtig hungrig hinterher. Und dann,
Ich finde es auch sehr interessant, dass sie in dem Moment eigentlich wirklich, dass man sieht wieder, in welchem Spektrum sie gearbeitet hat. Sie hat offenbar selbst als Mitglied des Verteidigungsausschusses wieder eine Art Mutterrolle bekommen,
weil
man sie dahin geschickt hat und gesagt, schau mal, wie es unseren Söhnen geht in dieser neu gegründeten Armee. Andererseits ist sie dann aber wieder die, so wie damals, als sie als Erste in der ganzen Region einen Führerschein gemacht hat und mit dem Auto herumgefahren ist als Frau, als Einzige, gemeinsam mit ihrer Kollegin, in diesen Düsenjet gestiegen und gesagt, flieg mal eine Runde mit uns, während halt die Herrschaften offenbar verzichtet haben auf dieses Erlebnis. Ja, ne? Also der Mut und auch völliges Abweichen vom Klischee, was man von ihr erwartet, weil man würde als erstes erwarten, dass sie am Boden bleibt und sagt, ist nichts für mich.
Und dann haben die meisten angenommen, dass ihnen schlecht sein würde, natürlich hinterher, dass sie total bleich sein würden, aber dem war nicht so. Also sie waren ganz rosig und frisch und haben also wieder ein Klischee
konterkariert. Schönen Flug.
Ja, interessant. Genau. Ja. Und so ähnlich hat sie ja dann ihre Mandate immer angelegt. Ne? Also sehr pragmatisch, so wie ihr Leben immer war. Irgendwie dann doch, wenn man ihr das so andichten darf, mütterlich auf eine gewisse Art, aber ständig auch das Durchbrechen von klassischen Rollenbildern.
Genau, genau. Also in dieser Ambivalenz war das Ganze. Und es sind sogar mehr als drei Ausschüsse. Das wollte ich nur sagen. Das stehen in dem Buch drin. Ja. Also drei werden meistens genannt, aber sie ist in mehreren. Da ist sie allerdings nicht immer regelmäßig gewesen. Also sie ist im Lastenausgleichsausschuss und im Vertriebenenausschuss, da war sie schon wirklich immer. Aber dann gab es auch noch andere Ausschüsse, in denen sie nicht regelmäßig war.
Das hast du recherchiert. Ne?
Und das ist ja auch die Zeit, wo du dann wirklich auf deine Quellen zurückgreifen konntest. Genau. Was hast du dann da gemacht, um die politische Biografie zu rekonstruieren?
Genau, da war ich im Pressearchiv des Bundestags und habe die Ausschussprotokolle durchgelesen. Eigentlich von den Ausschüssen, in denen Annemarie Ackermann war. Und das war natürlich gut, weil sie ja in einigen Ausschüssen war. Und dadurch haben wir schon ein paar verschriftlichte Dokumente dann auch, wobei sie nicht sich sehr, muss ich sagen, sehr häufig geäußert hat. Also es gibt Ausschussmitglieder wie zum Beispiel Elisabeth Lüder, Maria Probst oder auch die Kalinke, weiß ich jetzt gerade den Vornamen nicht mehr, die wirklich sehr verbal auch sich sehr stark eingebracht haben in den Ausschüssen. Und bei ihr ist sie schon sehr zurückhaltend gewesen. Also sie hat selten was gehabt. Da habe ich schon manchmal wirklich oft blättern müssen, bis ich dann mal was gefunden habe, was sie gesagt hat. Also das fand ich ganz interessant. Da war sie eher, glaube ich, ein bisschen schüchtern. Aber sie hat dann durchaus immer mal was gesagt, aber eben, wie gesagt, nicht so häufig.
Sie war sehr geschätzt von ihren Kolleginnen. Also sie war, ich habe später noch mal mit einer ihrer Kolleginnen, die ist später Ministerin geworden in Baden-Württemberg, und hat geschwärmt von ihr, dass sie so zuverlässig war, dass sie so mitgearbeitet hat, dass sie immer korrekt und pünktlich war. Und also die haben sie alle, es gab ja auch diesen Verein der ehemaligen Bundestagsabgeordneten, hast du darüber auch geschrieben, nicht? Die haben sich auch später noch in Godesberg oder wo regelmäßig getroffen. Und da war sie ein gern gesehener Gast, also auch als sie schon mit Krücken ging. Also einmal habe ich sie sogar mit dem Rollator dahin gefahren. Zwischen den früheren Kollegen hat sie sich gerne auch mal sehen lassen und hat mit denen geratscht oder getratscht oder was weiß ich.
Aber sie war sicher eher eine, die an der Schnittstelle zu den Wählerinnen und Wählern war und weniger, die sich jetzt exponiert hat, sozusagen am Redepult. Ne? Genau. Obwohl sie es gekonnt hat. Ne? Man liest und hört ja immer wieder, dass sie durchaus reden konnte, vor allem spontan, aber offensichtlich waren das andere Bühnen als der Bundestag selbst.
Ja. Die Heimatvertriebenen haben dann später große Heimattreffen gehabt und da war sie als Rednerin in großen Hallen, habe ich sie vor einem riesen Publikum in Erinnerung gesehen, wie sie wirklich die Leute gefesselt hat. Sie konnte also auch immer wieder was Humoristisches einwerfen oder in der Mundart ausweichen und so. Sie hat also das Publikum gefesselt. Das ist eine Gabe, die nicht viele von den Herren.
Also auch bei Wahlveranstaltungen, sowas, aber da war sie natürlich als Rednerin sehr gut und sehr. Hat sie sehr frei gesprochen und kam gut an, so habe ich das auch. Ja.
Umso interessanter, dass sie eigentlich dann fast vergessen wurde später. Ne? Also wenn man jetzt dein Buch liest, dann wird eigentlich relativ klar, dass sie im Vergleich zu anderen Exponenten in der Landsmannschaft, in ihrer Gruppe, in den Hintergrund rückt, noch zu Lebzeiten eigentlich.
Ja.
Aber auch dann später in der Erinnerung an sie. Woran kann das liegen? Weil sie ist ja dann doch eine gute Rednerin gewesen, ist wohl den Menschen im Gedächtnis geblieben, wenn man sie mal gesehen und gehört hat. Aber woran kann das liegen, dass man jetzt erst so viel später erstmals über sie etwas intensiver redet?
Es war der Neid von den Politikern, also von den vertriebenen Vorsitzenden, ihren Landsleuten, weil sie so eben ganz anders aufgetreten ist und weil sie so beim Publikum so gut angekommen ist. Es war irgendwie der Neid, man wollte sie einfach.
Ja, es könnte Neid gewesen sein, aber ich glaube auch, es ist natürlich auch eine Sache, das Rollenbild war natürlich auch ein anderes.
Ja,
ich denke
ja,
auch
ja,
bei den Donauschwaben war das jetzt sicher so nicht üblich, dass eine Frau in die Mitte geht und einfach sagt, was sie denkt. Und ich glaube, dass das sicherlich auch bei einzelnen Landsleuten sozusagen irritierend war. Das zum einen, also das Rollenbild, sie hat das klassische Rollenbild in dem Sinne nicht vertreten. Und zum anderen hat sie auch Ansichten vertreten, die, glaube ich, auch nicht so en vogue waren. Und zwar hat sie eher so auf Einheit gesetzt. Also, dass man zum Beispiel mit einer Stimme reden soll. Also jetzt halt Ungarn, Rumänien, Serbien und so weiter. Und sie hat halt auch festgestellt, dass in Deutschland die Leute überhaupt nicht wissen, was ist jetzt da mit den Donauschwaben, wer ist jetzt wo. Und innerhalb der donauschwäbischen Gesellschaft legte man aber dann schon großen Wert darauf, dass das ganz ordentlich getrennt wurde, weil das ja komplett unterschiedliche Historien, und jeder hat sich mit seinem Schicksal so extrem identifiziert, dass man das unmöglich in einen Topf werfen kann. Und sie hat eher immer versucht, das verbindende Moment rauszukristallisieren, um verständlich zu werden, um die Brücken zu bauen zu der deutschen Bevölkerung. Ja, und dann, um die Sympathien da zu bekommen. Und was mir aber auch aufgefallen ist, dass sie sich auch sehr häufig mit den Deutschen durchaus solidarisiert hat. Also sie hat durchaus auch gesehen, wie schwer das für die ist, jetzt Leute aus Osteuropa, die man noch nie vorher zu Gesicht bekommen hat, aufzunehmen und jetzt vielleicht auch noch einen Lastenausgleich hier für die zu organisieren. Also sie hat da durchaus eine Empathie dann auch immer gezeigt. Ja, das ist für die auch nicht einfach. Also sie war dann durchaus so eine Brückenbauerin eigentlich. Also so zwischen den Landsmannschaften, fand ich. Und das, glaube ich, haben die Landsleute nicht so gern gesehen, weil die sehr gerne separiert haben. Mhm. Ich glaube, bis heute ist es bis auch heute tatsächlich ein Tenor. Also nicht so sehr die Einheit, sondern eher die Differenz im Vordergrund zu stellen. Und das andere eben dann auch wieder als permanente Brücken bauen zur deutschen Gesellschaft. Das hat sie, denke ich, auch sehr stark ausgezeichnet und spricht schon auch sehr stark für sie. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das vielleicht von manchen dieser Community vielleicht nicht so gern gesehen wird, weil sie gesagt haben, also wir wollen jetzt schon unsere Kultur erhalten und jetzt nicht dauernd Brücken bauen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses Brückenbauen eben extrem wichtig ist, um auch wirklich anzukommen. Und das hat sie, da gibt es auch wirklich ein sehr schönes Statement, wo sie sagt, jammern wir doch unserer Jugend nicht dauernd vor, was wir alles mal besessen haben, sondern gehen wir beherzt in dieses neue Land und gestalten es gemeinsam mit den Deutschen, die hier ansässig sind.
Das heißt, sie hatte zwar alle Fähigkeiten für eine, wie es manchmal heißt, Vollblutpolitikerin, auch wenn sie es nur zufällig geworden ist, aber ihr haben vielleicht auch die Netzwerke gefehlt, die Männer entwickelt haben.
Genau.
Vielleicht auch das, was man Hausmacht nennt in der Politik. Hatte sie wahrscheinlich wenig. Ne? Das ist wahrscheinlich wenig herauszulesen aus den Unterlagen.
Genau, also ich habe jetzt auch aus dem Gespräch mal mit dir, aber auch aus sonstigen Unterlagen auch mal rausgefunden, dass tatsächlich sie in einer gewissen Weise frustriert war, weil sie das Gefühl hatte, nichts bewegen zu können innerhalb der Community. Ja. Ja. Also dass sie hat gesagt, dass die Männer untereinander, die ja da das Sagen hatten in den Landsmannschaften, und teilweise ist, glaube ich, immer noch so, sehr stark konkurriert haben einerseits, andererseits aber dann letztendlich total zusammengehalten haben. Also so ein bisschen auch ein Widerspruch. Und wenn sie irgendwas eingebracht hat, war das halt sehr schwierig für sie als Frau da Anklang zu finden, weil sie natürlich diesen Zusammenhalt und dieses Netzwerk nicht hatte, weil es es gar nicht gab.
Ja, eine Zeit lang wurde sie ja als Bundesvorsitzende der Landsmannschaften. Genau.
Bundesvorsitzende der Jugoslawien-Deutschen.
Jugoslawien, ja. Aber das hat sie freiwillig dann wieder abgegeben, weil sie gesagt hat, das sind solche Betonköpfe, mit denen kann ich nicht diese Ziele verfolgen, die notwendig wären, um uns ein bisschen mehr zu integrieren und in die Zukunft zu führen.
Also das fand ich ja jetzt immer auch so interessant, weil sie ja wirklich so an der Schnittstelle war. Sie hat ja mitbekommen, was die deutsche Bevölkerung braucht oder welche Informationen sie vielleicht auch braucht über diese Bevölkerung. Aber sie kannte es auch, weil sie ja tatsächlich selber eine von, wie sie sagt, diesen Typen war, die dann eingebürgert wurden. Und diese Schnittstellenfunktion hatte sie, aber da, glaube ich, hat man sie nicht so anerkannt oder hat ihr tatsächlich
hat sie nicht das so nicht gerne gesehen. Wir wollten unter sich bleiben, nicht? Ein eigenes Süppchen kochen. Nicht? Also schön war für sie dann die USA-Reise, wo sie eingeladen wurde zu den Donauschwaben. Dort wurde sie in allen Bundesstaaten da herumgereicht. Und irgendwie war es auch für sie interessant, nach Afrika mitzukommen. Ganz andere Themen. Das heißt, es ging da eben darum, die soziale Stellung der Frauen dort kennenzulernen oder dort mitzuwirken, dass da das vorangeht.
Das war auch so interessant. Also das muss man ihr auch lassen. Also dass sie jetzt auch nicht jetzt einen als CDU-Politikerin auf CDU-Leute spezialisiert war. Also sie war durchaus auch hier sehr offen. Und sie hat dann mit der Luzi Bayer, die ja doch ein SPD-Mitglied war, also sehr gute Freundschaft geschlossen. Ja, und die beiden haben dann in Afrika doch einiges gemeinsam erlebt und auch eher so gemeinsame Erkenntnisse gewonnen. Und das fand ich sehr interessant. Insgesamt finde ich, dass sie einfach nicht sehr verschlossen war, sondern sehr offen.
Naja. Das ist vielleicht der Pragmatismus, der ihr da auch mehr so geholfen hat als geschadet, zumindest auf der Wirkungsseite, während offenbar parteipolitisch hat ihr das gerade nicht geholfen. Offenbar, wenn man die Brücken schlägt in alle möglichen Richtungen, ne? Und vielleicht nicht immer ganz auf Linie ist. Was könnte man eigentlich vorbringen, wenn man nach einer politischen Bilanz fragt? Was waren ihre Erfolge, ihre Verdienste? Sie hat ja dann doch fast ein Jahrzehnt oder über ein Jahrzehnt im Bundestag gedient. Wo hat sie, und das war sicher ihr Ziel, etwas vorangebracht?
Also sie hat sehr, sehr den Vertriebenen in Österreich geholfen. Mhm. Die fühlten sich alleingelassen von ihrer Politik. Ja. Sie haben keinen Zugang gehabt damals. Nicht? Obwohl es da einen Schwabenverein schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, weil es immer auch sehr viele dort Fuß gefasst haben, dann vorher schon. Aber die haben mit Verwunderung und nicht fassen können, haben sie auf die Vertriebenen in Deutschland geguckt, was die Lastenausgleich und was die allerhand für Privilegien mit der Zeit erworben haben und unterstützt worden sind vom Staat. Und sie gar nicht. Und da hat meine Mutter sehr drum gekämpft. Sie hat sie also sehr mächtig ins Zeug gelegt und hat mit österreichischen Stellen und Landeshauptmann und hier und Landeshauptmann dort und auch in Wien hat sie da viel, viel erreicht.
Und in dem Zusammenhang hat sie in Deutschland dann wiederum im Lastenausgleichsausschuss an der Bemessungsgrundlage, an der Festsetzung der Bemessungsgrundlage mitgewirkt. Und gab es eben Sitzungen bis in die Nacht, Tage, Wochen, Monate lang. Mhm. Also das müssen richtige Marathons gewesen sein.
Oh ja, oft. Ja, ja.
Und da hat sie eben auch gesagt, also die Leute haben eine komplett falsche Vorstellung davon gehabt, wie wir gelebt haben. Sie haben gedacht, wir haben in irgendwelche Hütten gelebt und hatten schlechten Grund und Boden oder sonst irgendwas. Also da war sie auf jeden Fall aktiv, um die Bemessungsgrundlage, eine ordnungsgemäße Bemessungsgrundlage festzusetzen. Und dann natürlich auch die Einbürgerung. Überhaupt die Einbürgerung aller Menschen, Flüchtlinge aus dieser Zeit nach Deutschland. Also das war überhaupt keine Selbstverständlichkeit, weil die hatten ja in der Regel eine andere Staatsbürgerschaft, sind ja keine Deutschen gewesen. Und innerhalb des Parlaments gab es schon auch die Äußerung, wieso sollen wir die hier einbürgern? Also einer hieß Ritter Lex, glaube ich, Ritter von Lex. Sie können doch nicht verlangen, dass wir diese ganzen Typen hier einbürgern. Dann hat sie sich sehr echauffiert und gesagt, Typen? So eine Type bin ich auch.
Das ist mir nicht gefallen.
Und dann hat sie sich sehr stark dafür gemacht, dass diese Einbürgerung eben geschieht. Und das ist ja eben etwas, was man ihr auf jeden Fall sehr hoch anrechnen muss und was ja eigentlich auch eine Errungenschaft für die heutige Zeit ist. Mhm. Ohne diese, sage ich jetzt mal, Tätigkeit vielleicht auch von der Annemarie Ackermann, ich meine, vielleicht hätte es später jemand gemacht, aber jedenfalls
damals ist es
sehr mutig, wichtige
war
Sache.
Mutig, ja.
War das auch eine Motivation für dich, dieses Buch zu schreiben? Zu zeigen, wie einfach, wie man wirkt für Flüchtlinge, für Vertriebene, für Integration?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass hierzulande vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass die Vertriebenen oder Flüchtlinge aus Osteuropa, Südosteuropa, dass die gar nicht mit offenen Armen empfangen wurden, sondern dass man die überhaupt nicht haben wollte. Obwohl die deutsch waren, waren sie doch sehr fremd, haben die Gebräuche der anderen Länder angenommen, haben andere Gerichte gegessen, haben irgendwie anders ausgesehen, andere Trachten angehabt. Und man fand nicht, dass die dazu gehörten. Ja? Und auch wenn die jetzt deutsch gesprochen haben, war das alles ganz anders. Und man wollte nicht, dass die hier eingebürgert werden. Das war schon... Das fand ich schon sehr interessant, weil man, ich glaube, die meisten denken, naja, die haben dann alle zusammen irgendwie, waren dann alle zusammen und haben sich gleich gemocht. Und das ist halt gar nicht der Fall. Also sie hat ja auch selbst gesagt, leider mochte uns keiner. Keiner mochte uns. Wir kamen nach Landau und uns mochte einfach niemand. Und dann hätte sie gefragt, ja, wann wird man denn gemocht oder akzeptiert, hat sie dann die Leute gefragt. Dann hat sie die Antwort bekommen, ja, wenn du 20 Jahre auf dem Friedhof liegst, dann könnte es klappen.
Könntest du dazu gehen.
Aber ich meine, letztendlich lebt man dann ja nicht mehr. Aber ich meine, es gibt ja so ähnliche Settings, wo man sagt, ja, ein paar Generationen sollten schon auf dem Friedhof liegen, bevor man akzeptiert wird.
Und sie, ich habe das auf 176 steht, das in einem Buch, hat eben an einem neuen Wir gearbeitet. Genau. Ich finde das eine schöne Formulierung, ne? Dass dieser Beitrag, und ich denke, ich habe den Verdacht, das war auch wirklich ihr Anliegen in der Integration, dieses Wir auszubauen, umzubauen, zu transformieren in dieser Situation. Ich meine, das waren ja unglaublich viele Vertriebene, Flüchtlinge, Aussiedler. Es hörte ja auch nicht auf, dieser Zustrom. Und man tritt ja sozusagen als Flüchtling nicht einfach einer Gesellschaft bei, man verändert sie ja mit. Und dafür, glaube ich, steht sie eben auch, dass sie eben sich da hinstellt und sagt, so, wir sind aber jetzt wir. Nicht ihr und ich, sondern wir gehören zusammen. Also sie hat, wenn man so möchte, vielleicht auch in diesem manchmal sehr schwierigen Interpretationssetting von Volksdeutschtum eigentlich das Beste für eine Gesellschaft rausgeholt, ohne sich ideologisch zu verzetteln.
Kann man so sagen,
Und das ist eigentlich schon unglaublich viel und das hat vielleicht mit dem Pragmatismus zu tun und der vielleicht doch auch einen Abstand zur Ideologie. War ja nicht ein sehr ideologischer Mensch.
Nein, kann man nicht sagen.
Also sie hat ja auch festgestellt, dass es ein wechselseitiger Prozess ist, also dass man nicht nur integriert wird, sondern dass man natürlich selber auch was tun muss, also dass ein wechselseitiger Prozess ist zwischen der aufnehmenden Gesellschaft und der Gesellschaft, die dazu kommt.
Aber sie war dann schon auch streng mit ihren Landsleuten, ne?
Sie hat
integriert euch, ne?
Genau, und tut euch nicht leid.
Ja.
Oder
ja.
Vor allem eben auch, schaut nicht immer nur zurück, sondern schaut auch nach vorne. Und das ist, glaube ich, die größte Besonderheit, die vielleicht manche heute immer noch nicht machen. Also wo man einfach sagt, wir schauen einfach lieber zurück. Und was ich ja dann auch in dem Buch ein bisschen beleuchte, wo ich sage, ja, es gibt natürlich auch so eine Zeitzuflucht, die vielleicht auch aus dem Trauma heraus passiert. Ja, weil das in gewisser Weise auch eine Labsal ist für eine verletzte Seele, wenn man einfach schaut, was damals war es schön und ja, und dann habe ich auch einen gewissen Trost in diesen Gedanken. Und jetzt wären die Anforderungen ja andere. Wir müssen ja im Grunde, auch wenn wir als Geflüchtete hier ankommen und dann integriert werden, ja auch kämpfen für diese Staatsform, in der wir jetzt leben, ja, für die Demokratie, uns hier stark machen, schauen, was können wir mit den Werten, die wir mitgebracht haben, vielleicht auch einbringen in die jetzige Gesellschaft. Womit können wir die jetzige Gesellschaft befruchten? Das wären so Dinge, die sie mit Sicherheit vertreten hätte.
War sie eigentlich Feministin?
Das ist eine gute Frage. Also die hat sich natürlich nie als Feministin bezeichnet. Es kommt auch immer jetzt darauf an, wie man Feministin definiert.
Klar, ja.
Wie definierst du das?
Ich definiere das jetzt mal gar nicht, aber ich frage mich halt, weil wie sie da wirklich damit umgegangen ist, weil sie hat natürlich Frauenthemen gehabt, hat die auch lautstark vertreten, andererseits hat sie die gläserne Decke immer wieder auch bemerkt, aber war das ein Antrieb für sie auch? Die Emanzipation an sich, oder hat sie darüber vielleicht gar nicht so nachgedacht?
Ich denke schon. Also sie hat sich auch sehr stark für Frauenthemen interessiert und ist ja dann auch einem Verein beigetreten, der Frauen dazu ermutigen wollte, vor allem der Wählerinnen, glaube ich, sich politisch zu betätigen oder überhaupt einzubringen oder wenigstens zu wählen. Also sie war schon in der Richtung aktiv. Also ich finde schon, dass das, ich weiß nicht, ob es jetzt speziell feministisch zu bezeichnen ist, aber so sehr stark demokratisch Und zwar nicht nur für die Männer, sondern für alle. Also das auf jeden Fall.
Aber wahrscheinlich hätte sie gesagt, sie ist keine Feministin.
Ich glaube nicht, dass sie es so gesagt hätte damals. Ja, ne? Ja. Vielleicht heute würde sie es vielleicht sagen.
Interessant. Ja. Gibt es noch Aspekte, die wir hier besprechen sollten? Ich frage das eigentlich immer ganz gerne in meinem Podcast. Haben wir was vergessen? Ich meine, es gibt noch ganz viel zu sagen natürlich, aber das kann man ja nachlesen. Aber jetzt hier ist jetzt noch die Gelegenheit, was hinzuzufügen, noch vielleicht ein bisschen zum Buch selbst auch darauf hinzuweisen.
Das Buch ist als romanhafte Biografie geschrieben. Also ich habe versucht, auch eine gewisse Lebendigkeit reinzubringen. Gleichzeitig sind natürlich die wissenschaftlichen Fakten schon fundiert. Also ich denke, dass es ganz gut zu lesen ist. Es ist auch spannend zu lesen. Man liest es, manche sagen, sie lesen es in einem Tag gleich durch.
Ja, das hat mein Sohn auch gemacht. Aber dieses Kunststück hast du vollbracht. Es ist keine reine Biografie, sondern es ist wirklich ein Stück Zeitgeschichte auch. Und auch für Leute, die sich für Politik interessieren oder da Nachholbedarf haben für dieses.
Und was eben auch so interessant ist, dass es so ein großes historisches Panorama eigentlich aufmacht. Ja. Und dass man eben vor dieser Zeitgeschichte, wie du sagst, dann diese Biografie erlebt. Dadurch lernt man en passant sozusagen diese zeithistorischen Fakten. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht trocken, sondern das bekommt man dann einfach mit.
Man sieht auch, du ordnest immer ein, ne? Du ziehst auch Vergleiche. Gehst auch mal kurz raus, zoomst hinaus von der Biografie auf die allgemeine Ebene, erklärst eben diesen Kontext. Das heißt, man kriegt viel sozusagen noch mit, was gar nicht mit ihr selbst zu tun hat, sondern mit den Umständen der Zeit. Und es bleibt dann immer letztlich auch die Luft weg, wenn man sich überlegt, 1913 in der Batschka geboren, noch unter ungarischer Krone. Und irgendwie, 81 Jahre später stirbt sie als bundesdeutsche ehemalige Abgeordnete. Also ich frage mich da immer, was die Leute sagen würden, wenn man ihnen im Vorhinein sagt, pass auf, was du jetzt vor dir hast noch. Ne? Ja, jemanden, der in der Zeit geboren ist, dann eh schon einen Weltkrieg hat, ja, und dann sagst du, dieser Person, vielleicht zur Hochzeit, ja, die hat er sehr jung geheiratet dann, ne? Sagt, so, und ich kann dir jetzt deine Zukunft voraussagen. Und also das, vielleicht will man es manchmal gar nicht wissen. Ne?
Unglaublich, es ist einfach unglaublich. Ja. Und du hast eine schöne Mischung gefunden, was auch für einen im Grunde nicht damit beschäftigten Leser spannend wird, nicht?
Ja, ich hoffe, dass mir das gelungen ist, dass man das eben einordnen kann, aber ich denke schon.
Also die Donauschwaben sind ja verschrien dafür, dass sie keine Bücher lesen. Ja, er hat doch da diese Abadeninnen so schön mal in einem Gedicht gesagt, wenn das Buch ein Schinken wäre, dann könnten wir es schätzen, dann könnten wir es verstehen. Es ist auch nicht so nützlich wie Fensterputzen oder sonst. Also die Zeit kann man mit was anderem verbringen, nicht nur zu lesen. Ne?
Da darf jeder selber entscheiden, wie er dazu steht. In diesem Fall würde ich aber empfehlen, dann doch das Buch zu lesen. Es ist auch kein Schinken, es ist relativ dünn im Sinn von lesbar, gut lesbar, kurzweilig und aber auch gleichzeitig ein, wenn man so möchte, erreichbares Ziel. Ja, also man kann hier in relativ kompakter Form unglaublich viel auch lernen, auch wenn man kein Donauschwabe ist und keine Donauschwäbin, auch wenn man keine vertriebenen Großeltern oder Eltern hat. Es ist wirklich ein Buch für jeden, der ein bisschen was davon verstehen will, was Europa war, ist und vielleicht in einer ganz veränderten Form wieder einmal sein kann.
Das wäre schön. Danke, Florian.
Ja.
Danke euch auch.
Das war unsere erste Folge der Spiegelungen-Podcast-Reihe Zeitzeugnisse über das Leben der donauschwäbischen Politikerin Annemarie Ackermann. Zu Gast bei mir waren ihre Tochter Ria Schneider und ihre Biografin Dr. Gudrun Hackenberg. Ihr Buch Das Geschenk der leeren Hände, Annemarie Ackermann, eine Biografie, erhalten Sie im gut sortierten Fachhandel sowie direkt beim Danube Books Verlag. Ausführlich mit Ria Schneider hat sich auch Lilia Antipov für das HDO Magazin 2024 unterhalten. Das können Sie auch online abrufen. Wir verlinken Buch und Journal in den Shownotes. Sie hörten einen Podcast der Spiegelungen, Plattform für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Redaktion Florian Kürer-Wielach, Produktion Paula Ruppert. Weitere Beiträge in Text, Bild und Ton finden Sie unter www.spiegelungen.net. Wir freuen uns über eine Bewertung oder ein Like und über Feedback an spiegelungen@ikws.de. Auf Wiederhören sagt Florian Kührer-Wielach.
Der Spiegelungen-Podcast.